herzlich willkommen zur 31. Folge von Your Firearm Beer und heute mit einer irischen roten Spezialität Kilkenny, gebraut von der Guinness Brauerei.
Ja, wir haben hier ein Irish Red Ale, auch mal wieder was ganz Besonderes, wie in jeder Folge. Wir haben mit diesem Bier noch gar keine Vergangenheit und ja, am Ende der Folge, wie immer, natürlich das sogenannte Tasting. Und dann werden wir herausfinden, ob dieses Bier für uns auch noch eine Zukunft hat oder ob das bei einer einmaligen Sache bleibt. Ja, einmalige Sachen im Leben, wenn ich jetzt mal den Einstieg finden oder suchen darf, ist man leider oder zum Glück nicht nur ein einziges Mal in so einer Situation, sondern Drucksituation, Ole.
Das Druck hat er hier gerade wohl auch.
Prost. Prost erstmal natürlich. Die Drucksituation, ein Thema, dem wir uns heute widmen wollen, begegnet man ja öfter.
Ja.
So. Drucksituation. Seid ihr in Situationen, in denen ihr Druck verspürt?
Ja, weiß ich nicht, so einen gewissen Druck verspüre ich eigentlich jeden Tag. Also, das finde ich auch wichtig, dass ich jeden Tag in einer Situation bin, die ich nicht sozusagen spielend meistern kann. Dass ich also jeden Tag irgendwie mal jetzt Druck habe, ich muss mir da jetzt was zu überlegen und das muss jetzt klappen. Oder das muss jetzt irgendwie gehen, sonst ist das richtig scheiße. Und dann brauche ich auch diesen Druck, dass ich auch, ja, dass mir nicht komplett langweilig wird. Mhm. Wenn ich jetzt jeden Tag am Fließband stehen würde und zack, zack, irgendwann, keine Ahnung, irgendwas einpacke oder so. Ja. Und irgendwann nach 2 Tagen kann ich so gut, dass ich nie wieder Druck habe. Das könnte ich halt nicht.
Was ist denn für dich eine konkrete Drucksituation im Alltag?
Zum Beispiel, wenn man so einen Schweinetransport hat oder so.
Mhm.
Und da, die Ställe sind ja alle so ein bisschen kleiner und verwinkelt, da kann man nicht immer komplett gerade mit dem Transportfahrzeug dranfahren. Ja. Und dann ist da oft mal so eine Lücke. Dann hat man ja auch keine Lust, da jetzt nochmal ranzufahren oder so. Dann kommt da einfach so ein Brett hin, was da irgendwo in der Ecke steht.
Ja.
Und ja, gelegentlich fällt das um.
Okay.
Und dann muss man da ganz schön hasseln, dass man da irgendwie sich vorstellt oder die Schweine da rückwärts wieder raus oder so, dass die halt nicht auf dem ganzen Hof laufen.
Ja.
Weil so ein Wagen ist ja auch recht voll und so 30 Tiere wieder einzufangen.
Genau.
Das ist, und diese Drucksituation, die kenne ich schon.
Genau. Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Führung übernehmen darf, Druck entsteht häufig dabei, wenn etwas nicht schief gehen soll.
Ja.
So wie die Schweine auf dem Hof. Also, gerade in solchen Situationen verspürt man den Druck und wenn man wie wir noch jung ist, vielleicht gerade in der Ausbildung ist, erste praktische Erfahrung sammelt, dann will man ja eigentlich nichts falsch machen und dann verspürt man Druck. Jonas, was ist denn bei dir Situation?
Ja, das ist genau dasselbe, dass halt diese Drucksituationen entstehen halt dadurch, dass man jemand anderen auch nicht etwas beweisen will, aber dass man halt auch nichts falsch machen will. Weil zum Beispiel bei uns ist es ja die Sache, wir bauen Sachen und sobald da irgendwie auch nur Millimeter was schief ist, oder halt das Gefälle nicht passt, dann kriegst du Ärger von den Nächsthöheren und deswegen stehst du insgesamt immer unter Druck, weil du halt du arbeitest halt für andere auch noch.
Mhm.
Und da war es für mich am Anfang, ein klassisches Beispiel war zum Beispiel Rinne setzen. Man kennt das ja, die Regenrinne, die an der Straße am Bordstein lang ist und das konnte ich am Anfang wirklich extrem schlecht. Und da hat unser Baggerfahrer gesagt, ruhig bleiben, das lernt man mit der Zeit. Und so musst du mit dem Druck, das ist mit dem Druck halt umgehen. Und das habe ich mittlerweile auch echt gut geschafft.
Mhm.
Und das ist ja das, worüber wir wahrscheinlich jetzt auch noch reden wollen, wie wir mit dem Druck am besten umgehen. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern da möchte ich wohl auch erstmal deine Situation hören.
Ja, also ich habe auch vor ein paar Wochen noch ein Praktikum beendet. Da habe ich auch unter einer gewissen Art Druck gestanden. Auch wie ihr, weil ich würde eine kleine Unterscheidung vornehmen. Ihr habt jetzt beide von Leistungsdruck gesprochen. Also, dass man wirklich eine Leistung erbringen muss. Und so war es bei mir auch im Praktikum. Ich musste auch etwas präsentieren. Allerdings würde ich noch mal kurz auf den Aspekt des zeitlichen Drucks zu sprechen kommen, den wir ja auch mehr oder weniger wahrscheinlich täglich erleben. Ich sag mal so, wir gehen zwar nicht mehr zur Schule, aber gerade ihr in der Berufsschule und ich bald im Studium, man hat Prüfungen. In Prüfungen immer den Zeitdruck. Ich weiß, Ole war im Abi auch früher fertig, aber gerade Jonas, wir beide kennen das, glaube ich. Du warst auch mal früher fertig, aber ich kenne das noch auf jeden Fall aus der Schulzeit. Dann hast du eine anderthalbstündige Klausur, drei Aufgaben und dann hörst du, ja, sind noch 20 Minuten, du bist gerade mal mit der zweiten Aufgabe fertig. Das ist diese klassische Form des Zeitdrucks, aber ja, würdet ihr sagen, ihr seid häufiger in Leistungsdrucksituation oder in Zeitdrucksituation? Beziehungsweise man kann beides zusammen ist ja häufig auch gegeben.
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, beides zusammen. Mhm. Also, weil was also auch eine Arbeit war, die ich jetzt oft gemacht habe, ist Anhänger rückwärts irgendwo ranzufahren. Mhm. Und das ist natürlich sehr schwer, dabei gerade zu bleiben. Und Jonas weiß, ich bin zwar schon viele Maschinen gefahren und so, aber wir haben zusammen Anhängerfahrschule gemacht. Mhm. Ich bin nicht der Beste im Rückwärtsfahren. Okay. Da muss ich dann auch wirklich zugeben. Ich würde sagen, so schlecht bin ich nicht mehr, aber das ist natürlich auch noch mal schwerer als so ein Autoanhänger, weil das ist natürlich mit so einem... Ja, wie erklärt man das jetzt am besten?
Ja, das ist eine wie nennt man das denn?
Der hat vier Räder.
Schemellenkung ist das, oder?
Ja, ein Drehschemel. Ja. Vorne und ja, jedenfalls ist das schwerer mit solchen Anhängern und vor allen Dingen, wenn man nicht rüber gucken kann, dann ist das nochmal ein bisschen kniffliger und da warten viele auf dich. Ja. Und da steht dann so ein holländischer LKW-Fahrer, der die Kartoffeln dann lädt und der steht da so und guckt dich kritisch an. Dann steht da einer zum Einweisen, der auch so zack, zack und der will ja auch am liebsten schnell fertig werden. Und dann steht vielleicht noch ein anderer Landwirt auf dem Hof, der seine Kartoffeln auch noch loswerden will.
Ja.
Und dann musst du da ranschieben. Aber man muss gerade in solchen Situationen, finde ich, jetzt kommen wir auch mal dahin, wie man das bewältigen kann, wie ich es bewältige in den meisten Fällen, also mehr oder weniger, mir einfach sage, kein Stress.
Mhm.
Wenn ich nämlich jetzt stressig rückwärts fahre, dann geht's noch schlechter.
Mhm.
Wenn man sich bei sowas stressen hat, bei solchen sozusagen genauen Arbeiten, genauso was sag ich wie Rinne setzen, wenn du jetzt immer rüber guckst auf die andere Straßenseite, wo die nächste Kolonne, also macht man das so?
Ja, aber du, einer legt quasi die, das sind ja immer meistens zwei Reihen und der erste liegt vor und wenn der natürlich dann, keine Ahnung, schon 20 Meter vor dir ist und du kommst halt nicht hinterher, dann wird man halt schon leicht panisch am Anfang.
Wenn du jetzt rüber guckst zu deinen Arbeitskollegen und die ganze Zeit denkst so, scheiße, die müssen auf mich warten, scheiße. Und die diesen Stress macht, dann denkst du zu viel an was anderes, dann haust du dir einmal auf den Finger mit dem Stein und kann das. Ja,
passiert auch ohne Druck.
Und dann dauert das länger und so weiter und dann dauert es nur noch länger und dann kommst du halt, das ist so ein Teufelskreis.
Mhm.
Und da muss man halt sehen, dass man den Teufelskreis irgendwie durchbricht und sagt, kein Stress.
Ja, also bei mir würde ich auch sagen, dass auf jeden Fall beides immer dabei gewesen ist, auch der Zeitdruck natürlich bei Arbeiten in der Schule. War es bei mir auch nicht so, dass man immer genau fertig geworden ist und dass man halt wirklich auch diese Zeitknappheit dann hatte. Andererseits war ich, da war ich halt wirklich 12, 13, wenn wir auch mal zum Beispiel hier was Handwerkliches gemacht haben, keine Ahnung. Ein banales Beispiel war zum Beispiel, wir haben ein Fußballtor aufgebaut.
Ja, aus Paletten.
Ja, nicht nur aus Paletten, auch so eins, was man zusammensteckt und dann haben meine Brüder das festgehalten, das Netz, und einer musste das umspannen. Und bei sowas bin ich früher extrem schnell ausgerastet. Das war wirklich, da ist man halt auch, das ist teilweise ja dann nicht Zeitdruck oder Druck an sich, aber das sind halt so Sachen auch Geduldsfragen. Und da habe ich halt in der Zeit auch mit dem Dart spielen früher, bin ich gerne auch mal, also da habe ich bei euch, glaube ich, nicht viel gemacht, aber wenn ich privat geworfen habe, bin ich extrem schon mal ausgerastet. Und dann hat ein Fahrlehrer irgendwann mal zu mir gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft.
Ja.
Und diese, was nennt man das, Lebensweisheit, diese Lebensweisheit, die habe ich halt wirklich angenommen und habe ich sowohl beim Autofahren als auch in allen anderen Lebenssituationen mittlerweile.
Alter, ich habe Geschichten gehört von dir und Autofahren. Jetzt ja, lehn dich mal nicht zu weit aus dem
Fenster. Ja, das war trotzdem alles ruhig
ja,
und gelassen. Das ja, muss man, das, du warst jetzt nicht dabei, aber das muss man schon da sagen. Es war halt, ich werde nicht mehr schnell hektisch. Und das habe ich mit der Zeit gelernt und da bin ich auch teilweise schon stolz drauf, weil unter Hektik passieren die meisten Fehler. Und sowas, ich hoffe, dass mir das beibleibt und dass man das halt auch mitnehmen kann, weil wirklich diese Weisheit in der Ruhe liegt, die Kraft, da ist so viel Wahres dran, dass ich den jeden nur ans Herz legen kann.
Wie ist das denn? Weil ich würde sagen, Druck ist aber auch eine Sache, die man definitiv braucht. Ole hat ja vorhin schon gesagt, er möchte gerne Drucksituation haben, weil, wenn ich das mal so interpretieren darf, du sagst, nur an Drucksituation kann ich mich auch messen und wachsen. Würdest du das so sagen?
Ja, sonst,
ja, aber
sonst wird man halt nicht besser.
Ja. Genau, deswegen auch ich würde sagen, ich bin der Auffassung, dass gewisser Druck, vielleicht auch wirklich regelmäßiger Druck, einen wirklich nach vorne bringt. Also jetzt natürlich erstmal, wenn man jetzt ganz klassisches Beispiel am Arbeitsplatz mit Drucksituationen, ja, sich damit, ich will nicht sagen anfreundet, aber es zumindest gewohnt ist, dann trainiert sich das auch besser. Man ist auch unter Druck leistungsfähiger. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt im Sport, den wir immer wieder verfolgen. Aber ja, wo sind denn Situationen, ich kann gleich auch mal ein Beispiel sagen, vielleicht einer von euch jetzt nochmal zuerst, wo ihr selber wirklich gemerkt habt, dass ihr an einer Drucksituation wirklich gewachsen seid, wo ihr wusstet, okay, ich bin unter Druck gewesen, aber ich hab's besser hingekriegt oder ich hab's richtig gut hingekriegt, vielleicht auch gerade wegen des Drucks. Fällt euch da was ein?
Ich weiß nicht, also keine Ahnung, also ich glaube, dass die Geschichte müssen wir mal was anders erzählen. Okay. Also die ganze Geschichte. Nur Jonas und ich, wir sind irgendwie vor mehr als einem Jahr mittlerweile, vor mehr als einem Jahr mittlerweile sind wir in die Fridays for Future Demo mit reingerutscht, sag ich mal. Und auf einmal, ich weiß nicht, wie das genau gekommen ist, das können wir alles nochmal wann anders ausbreiten, aber da waren ganz schön viele Leute, ja. 200 plus.
Mehr sogar, ich
glaube, ja. 50. Und das waren ganz schön viele und Jonas und ich standen da vorne, wir hatten ein Megafon und wir wussten eigentlich nicht so richtig, was wir da tun.
Okay.
Und ich meine, so schlecht war das nicht, weil das ist ja, keinem wirklich aufgefallen, dass wir keinen Plan von der ganzen Geschichte hatten. Muss ich einfach sagen. Natürlich dieses Lava-Talent, was ich vielleicht sozusagen, wo ich ein bisschen Talent habe, dass ich einfach drauf los erzählen kann, wo die Leute vielleicht nicht unbedingt merken, dass ich gerade keine Ahnung habe.
Ja.
Das war uns an die Hand gegeben und mehr hatten wir nicht. Wir hatten ein Megafon und
ein paar Parolen.
Ja, und ja, das war's. Aber es war halt so, es war eine sehr skurrile Situation, weil wir dann da standen und dann so, ey, hast du das eben gehört, was die da angestimmt haben? Das machen wir jetzt. Und da würde ich sagen, dass wir das recht gut hinbekommen haben. Und ja, da standen wir schon ziemlich unter Druck. Also danach war ich wirklich, ich merke es manchmal gar nicht während der Situation, dass ich da so unter Druck stehe, weil da stehe ich zu sehr unter Druck, um darüber nachzudenken.
Ja.
Aber danach merkt man das unglaublich, wenn man sich danach dann irgendwann zur Ruhe kommt und dann...
Und dann weißt du aber, du hast es gut hingekriegt.
Erst mal einmal durchatmen musst.
Dazu habe ich nämlich selber eine ähnliche Erfahrung, würde ich sagen, weil die hat auch damit zu tun, vor Menschen etwas zu präsentieren oder zu sprechen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr die Geschichte überhaupt schon kennt, selbst im Privaten, weil ich erzähle einfach mal. Also, ich weiß gar nicht, ob das schon mal im Podcast erwähnt wurde, allerdings nach dem Abitur, anders als ihr, habe ich keine Ausbildung direkt angefangen, sondern ich bin ins Ausland gegangen, und zwar nach England. Da habe ich eine Sprachschule besucht und in dieser Sprachschule, das war wirklich meine erste oder zweite Woche, habe ich mich mit einem etwas älteren, also nicht alt, aber so, ich denke so 25-jährigen Chinesen angefreundet. Und das war jemand, der wirklich sehr, sehr ambitioniert war, das Englisch, sein Englisch zu verbessern und perfektionieren. Und dann haben wir einfach ein bisschen uns unterhalten, gesprochen und ich habe ihn gefragt, ja, wie versuchst du dir denn noch mehr Englisch beizubringen? Wie versuchst du das noch mehr zu üben? Und er meinte so, ja, ich gehe immer mittwochsabends zu so einem Treffen. Er hat einfach nur, ja, Speakers Club gesagt. So, also ich habe es auch nicht weiter verstanden, aber er hat davon geredet, dass er immer mittwochsabends zu so einer Veranstaltung geht, wo er scheinbar sprechen oder Englisch verbessern lernen kann. Und dann haben wir uns, ich kannte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so viele Leute, habe ich gesagt, yo, ich komme gerne mit, weil er mir das angeboten hat. Und dann, so, waren wir zusammen dann, ja, abends in so einem Hotelkeller, schön rote Teppich, schön Wand, niedrige Decken, in so einer Art, ja, kleinen Versammlung, und zwar einer sogenannten Toastmaster-Veranstaltung. Man kann wissen, dieses Toastmaster ist vor allem in England, aber auch international, ja, eine Art Redeclub, also wirklich professionell oder Amateur Reden halten und dann auch unter Wettkampfbedingungen. Also Toastmaster, ich versuch's mal ganz grob zu erklären, dann haben zum Beispiel die Leute 3 Minuten Zeit, zu einem spontanen Thema eine Rede zu halten. Und da gibt's dann auch Wettbewerbe und so. Und bei diesem Treffen, das war halt so ein Verein, da wurden dann halt aus Spaß ein paar Reden gehalten, ein paar haben wirklich für solche Wettkämpfe geübt. Es gab spontane Reden, dies, das. Und dann fing der Abend an. Wir saßen da, natürlich wird man als Ausländer sehr freundlich und neugierig begrüßt.
Ach, das sind gar nicht alles Leute, die Englisch sozusagen nicht so richtig können, sondern das sind wirklich sozusagen Sprechprofis.
Ganz genau. Und zwar waren das wirklich, wirklich ganz typisch englische Leute. Natürlich waren da auch verschiedenste Leute, aber es waren wirklich Engländer, die wirklich auf Englisch ihre Reden gehalten haben. Und ich und Hai Lang, so hieß mein Kollege, ja, wir saßen dann da und dann wurden erst prepared speeches, also vorbereitete Reden präsentiert, und dann gab es immer einen Timekeeper, der hatte, das wird, glaube ich, euch auch gut gefallen, der hatte so ein Lichtset, einmal grüne Lampe, einmal gelbe Lampe, einmal rote Lampe, denn diese Reden waren auch auf Zeit, und dann wurde immer grün, wenn die Zeit noch gut war, dann gelb, wenn es in die letzte Minute ging, dann rot, wenn die Zeit abgelaufen war, und dann mit einem Hammer geklopft, wenn über eine Minute überzogen wurde. Daran wurde, das ist nämlich auch ein Kriterium in diesen Wettkämpfen, wie dem auch sei. Der Abend plätscherte so vor sich hin, wir haben den Reden gefolgt, und nach der ersten Hälfte des Abends, als dann die Reden auch bewertet wurden, als die Rezensionen bekommen haben, wurde dann das heimliche Highlight des Abends eingeläutet, und zwar die sogenannten Table Topics. Table Topics funktioniert so, einer des Clubs muss sich für den nächsten Termin eine Art Thema ausdenken, wozu dann die Leute, die spontan aufgerufen werden, ich denke, ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt, die dann eine circa 2 Minuten lange Rede aus dem Stegreif halten muss. Und dann an diesem Tag wurde dann das Table Topic What if I was an animal? Also was wäre, wenn du ein Tier wärst, als Table Topic vorgestellt. Und dann wurden natürlich die etlichen Clubmitglieder gefragt. Also dann wurde immer aufgerufen. Du machst das jetzt. Man kann natürlich auch passen, aber als Clubmitglied bist du eigentlich verpflichtet, das dann auch zu machen. Und dann, als dann schon ein paar Leute ihr Table Topic hatten, wurden Hai Lang und ich natürlich dann auch gefragt, ja, wollt ihr das machen? Hai Lang, der, wenn ich das so sagen darf, er wusste, dass auch im Englischen noch etwas schwächer war als ich, meinte so, ja, mach du. Und alle, wirklich, das waren so 20 Leute, schätze ich, gucken einen dann natürlich an und sagen, ja, komm, mach. Und ich, wirklich eine Woche erst in England gewesen, habe mich dann dazu durchgerungen, das zu machen. So, und dann stehst du natürlich unter Druck, womit wir wieder beim Thema wären, ja, weil klar. Ich will mich jetzt selber nicht da irgendwie groß loben, aber ich war ein Deutscher, in einem Keller, in einem Hotel mit nur Engländern, die das halbwegs professionell machen.
Und Hai Lang.
Und muss da eine kleine Rede machen, und zwar, was wäre, wenn ich eine Katze wäre? So, und dann habe ich irgendwie 2 Minuten lang eine Rede darüber gehalten, wie es denn wäre, wenn ich eine Katze wäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann gar nicht so genau wiedergeben, was ich denn gesagt habe. Ich glaube, ich habe mich auf mein ehemaliges Haustier, was eine Katze war, bezogen. Habe dann, glaube ich, sowas gesagt. Ja, früher als Kind habe ich mir immer gedacht, meine Katze, die muss nicht zur Schule gehen, die kann immer den ganzen Tag zu Hause chillen. Wenn ich eine Katze wäre, würde ich das vielleicht auch so machen. Dann habe ich irgendwie 2 Minuten, natürlich auch in echt nicht perfekten Englisch, so eine Rede gestaltet und wirklich, ich habe geschwitzt und gestottert auch so ein bisschen. Aber dieser Druck, den man ab dem Moment, wo man auf die Bühne gegangen ist, hatte, der sich dann in diesen 2 Minuten, ja, aufgebaut hat, hat sich dann, als es fertig war und alle applaudiert haben, so entladen, man hat das Strahlen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein perfektes Druckbeispiel war, weil ich mich selber unter Druck gesetzt habe, aber...
Nee, also ich glaube, in dem Moment, wo alle sagen, komm, mach,
ja,
ist es eigentlich schon diese Drucksituation, wo du sagst, so, ja, komm.
Genau,
ja. Lieber Gott, lass es Abend, ja, werden und dann...
Genau.
Und dann muss man sich da hinstellen und, ja, auf geht's. Das ist vor allem eine Sache, die ich sehr, sehr schwer finden würde, mhm, weil es fällt mir eigentlich leicht, sowas. Weil mir oft so Sachen einfallen, ja, und ich mache ja auch einen Podcast und ja, mit euch beiden, und das können wir, glaube ich, alle, dass wir einfach sowas erzählen können, ohne dass wir uns jetzt irgendwas aufgeschrieben haben oder sowas. Nur das Problem, aber ich kann das halt nur auf Deutsch, weil ich denke Deutsch, und wenn mir auf Deutsch Sachen einfallen, dann kann ich die direkt aussprechen, aber wenn ich dann noch übersetzen muss und ich kann garantiert zu 1000% niemals alle Wörter auf Englisch sagen, die ich auf Deutsch, die mir auf Deutsch in den Sinn kommen, dann muss ich dafür noch Alternativen suchen, dann ist es halt kein Sprachfluss.
Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich mich erinnere, weil, was ich dazu sagen kann, mir hat das natürlich so gut gefallen, dass ich dann in den nächsten Wochen immer wieder hingegangen bin, und dann wurde ich auch noch einmal für Table Topics aufgestellt, oder wie man das dann nennt. Jedenfalls haben mir natürlich auch Worte gefehlt, und dann fängst du ein bisschen an, so panisch zu werden. So. Aber irgendwie, was halt auch wirklich sehr beeindruckend ist, was nicht nur, glaube ich, bei mir zutrifft, sondern was wahrscheinlich die meisten Leute, die schon mal in seiner Drucksituation waren, gemerkt haben, du bist unter Drucksituation aber auch wirklich dazu imstande, Außergewöhnliches zu leisten. Ich denke, viele Leute kennen das. Sie sind unter Druck gewesen und schaffen es dann auch, obwohl sie es selber vielleicht gar nicht von sich erwartet hätten. Es ist ja auch ein typisches Thema, dass Leute sagen, in dieser Drucksituation, da bin ich erst so richtig aufgegangen. So war es bei mir jetzt nicht, um Gottes Willen. Aber Drucksituation ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Aber man muss natürlich auch mal die Schattenseiten davon aufzählen. Und zwar, habt ihr Momente, in denen Druck schon mal wirklich euch zum Zusammenbrechen gebracht hat? Muss natürlich jetzt nicht zu emotional werden, aber fällt euch dazu was ein? Nachdem wir jetzt auf uns drei ein Loblied gesungen haben, wie gut wir unter Druck sind. Fällt euch auch was ein, wo wir vielleicht alle nicht so gut unter Druck abgeliefert haben?
Oh.
Wenn wir kurz nachdenken. Ja, also...
Wird alles verdrängt.
Ja, nicht. Das ist ein guter Punkt.
Es ist halt auch... Mhm. Ja, man merkt sich dann halt, wenn man denkt, so, das war geil.
Mhm.
Nur, ich weiß nicht, also ich glaube, mir, das möchte ich tatsächlich sagen, unterlaufen eher Fehler, wenn ich halt denke... Es ist jetzt nicht gefährlich, ja, so sagt die Motto.
Das ist,
also, ja, da kommt jetzt nichts, dann ist man entspannt und so weiter. Und dann auf einmal knack, irgendwas ist kaputt oder scheiße, vergessen.
Ja.
Was weiß ich, also wenn man sich zu sicher fühlt, dann ist es halt eher so, dass man kann nämlich nicht stetig unter Druck stehen. Man muss ja auch so ein paar Entspannungsphasen haben. Und wenn man dann denkt, zum Beispiel jetzt, Beispiel vom Anfang, dieses scheiß Brett fällt sowieso nicht um. Ich kann doch jetzt einfach mal 30 Schweine auf einmal durch dieses Nadelöhr treiben oder so. Und dann fällt's um, dann passiert halt so ein Fehler. Wenn man die ganze Zeit denkt, oh, das ist auf Halbmast und das fällt bald, dann ist man da ja schon sozusagen seelisch drauf vorbereitet, weil man unter diesem Druck steht.
Also würdest du auch quasi dem zustimmen, was ich vorhin so gesagt habe, oder wir, dass man halt auch unter Druck besser leisten kann, nicht muss, aber kann?
Ja, ist personenabhängig, aber ich würde sagen, dass ich unter Druck besser leiste, und es ist mir auch bei meinem Sportschwimmen sehr wichtig, dass ich immer diesen Druck vorher habe. Nur wollte ich nochmal fragen, wie geht ihr denn mit so Druck im Sport um? Also ich habe angefangen irgendwann, weil ich da die ganze Zeit stehe, man steht ja so ein bisschen, bevor man am Startblock steigt, steht man da so und dann denkt man so nach, 3 Züge drehen und so weiter, dann atme ich und so weiter, man steht das alles nochmal ein bisschen durch.
Ja.
Wenn ich mich dann so da sozusagen nur darauf konzentriere, dann wird das nichts.
Ja.
Deswegen brauche ich dann so ein bisschen Ablenkung. Deswegen bin ich dann sozusagen übertrieben locker. Also ich
Na, das hast du schon ein paar Mal
erzählt. Ja, also dann vorm Start, dann mache ich mit den Kampfrechtern, also mit den Schiedsrichtern da, die da entstehen und gucken, ob man alles richtig macht und die Zeit nehmen und so weiter. Ein paar Witze, redet mit meinen Gegnern sozusagen und fragt die, was die sonst schwimmen.
Ja.
Dann fragen die, ob ich das heute auch wohl schaffe. Dann mache ich so, nee, nicht gut trainiert oder sowas.
Ja.
So ein paar lockere Sprüche dann immer. Was man natürlich auch öfter mit Arroganz verwechseln könnte.
Natürlich.
Weil ich sozusagen dann irgendwie da an Startblock schlender.
Weil die anderen ja wahrscheinlich unter mindestens genauso viel Anspannung stehen. Die denken sich, was quatscht der denn jetzt da? Warum fühlt der sich so sicher?
Ja, oder die sind halt solche Typen wie ich. Und denen kann man sich dann bestimmt ganz gut unterhalten.
Natürlich, es gibt sicher das eine oder andere. Aber ja, du hast ja gefragt. Also ich muss sagen, Jonas, du hast Darts gerade schon erwähnt, aber... bis ich mit Darts angefangen habe, was so vor 2 Jahren circa der Fall war, mit Turnieren, wo man wirklich unter Druck steht, habe ich tatsächlich nie wirklich mich mit dem Druck auseinandergesetzt. Natürlich, in Basketballspielen, es gab enge Basketballspiele, wo ich dann auch im letzten Angriff auf dem Feld stand. Und dann gab es Momente, man hat das natürlich gespürt. Jeder kennt dieses Gefühl, wie es ist, auf dem Platz unter Druck zu stehen, denke ich mal. Oder halt im Wettkampf. Und mal hat's halt geklappt. Mal hat's halt nicht geklappt. So, da hat man sich nie tiefer mit auseinandergesetzt. Halt erst mit Darts, wirklich dem Sport, meiner Meinung nach, also, oder der, mit dem ich am meisten bisher mit Druck in Berührung gekommen bin, da habe ich wirklich die Erfahrung gemacht, dass Druck, Situationen zu erleben, einen einfach weiterhilft. Ich würde nicht sagen, dass Druck abstumpfen kann, je häufiger man mit ihm konfrontiert wird, denn jede Drucksituation ist natürlich anders, aber nach deinem ersten Sportturnier, nach dem ersten Darts-Turnier oder Schwimmwettkampf, wo du unter Druck gut ablieferst, holst du dir auch eine gewisse Sicherheit. Dann gibt's ja, also wenn ich jetzt ganz konkret werden kann, das hatten wir schon mal in der Folge, ich war ja bei diesem PDC-Turnier in Hildesheim, wo ich unter Druck nicht abgeliefert habe. Allerdings habe ich aus diesen Situationen so viel mitgenommen für für die nächsten Ligaspiele bis zur Corona-Pause, dass ich da unter Druck sehr, sehr gut war, weil man halt sich nach einer Drucksituation häufig, ja, so ein bisschen sich selber angucken kann, vor allem bei sowas wie Darts, wo wirklich nur du der einzige Faktor bist, anders als in Mannschaftssportarten. Sprich, für mich, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, ist Reflexion von Drucksituation mit die beste Methode, um mit Druck umzugehen.
Ja. Ich fand's toll, weil wir haben ja mal so ein Turnier gemacht.
Mhm.
Max will sich bestimmt daran erinnern.
Ja.
Da haben wir auch nämlich gegeneinander gespielt, so ein Dart-Turnier unter Freunden. Und das wurde dann aber...
Du sagst nicht das, wo ich gegen dich gewonnen habe, sondern wo du gegen mich gewonnen hast. Erwähnst du das?
Ja, genau das, weil das wurde aufgenommen. Also da hat man Videos von gemacht und ich glaube, das finde ich sehr schön, dass man sich sozusagen selber nochmal analysieren kann,
okay,
wie man denn in den Drucksituationen abgeliefert hat, weil gerade Darts ist halt ein Sport, wo man sich nicht unbedingt alles merken kann.
Nee.
Und da kann man sich wirklich mal angucken, so, Alter, war da Druck auf dem Kessel. Mhm. Da habe ich mir das angeguckt und das war glaube ich, kurz vor Schluss.
Mhm.
Und da habe ich irgendwas 100 plus weggemacht.
Mhm.
Und das war wirklich so, du hast da dein Finish stehen, und so weiter und dann das war's über 100, das war halt so unglaublicher Druck.
Ja.
Wenn du drei Frische auf Doppel 20 hast oder so. Und das ist mir erst so später klar geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das registriert habe in dem Moment, dass ich halt so unter Druck stand.
Ich glaube, bei mir war es halt, dass gar nicht mal der Druck von der Mannschaft so groß war auf mich, sondern dass ich mir selber viel zu viel Druck gemacht habe. Warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich beim Fußball unter Druck halt viel zu viele Fehler gemacht. Also wenn ich mich selber unter Druck gesetzt habe, und das habe ich schon so oft gehört, mach dir nicht so viel Druck. Aber ich weiß nicht, warum das so kam oder teilweise auch immer noch wahrscheinlich ist, wenn ich jetzt wieder Fußball spielen würde. Warum da nicht das Selbstverständnis da ist bei mir. Keine Ahnung, ob man das auch entwickeln kann. Auf jeden Fall war es da wirklich so, dass der Druck sich auf jeden Fall auf
auf dein Spiel ausgewirkt hat?
Genau, ausgewirkt hat auf mein Spiel. Und dass da teilweise Fehler gekommen sind, die dann total vermeidbar waren. Und dann kommen wir zu dem anderen Punkt, das hat vielleicht gar nicht, hat nicht viel mit Druck zu tun, wohl doch eigentlich von außen schon, aber dann, wenn man halt wirklich einen Fehler gemacht hat, dass dann teilweise nicht, ja gut, gelobt werden kann sowieso nicht, aber dass dann sofort harte Kritik gekommen ist.
Ja, klar.
Und ja, jetzt sagst du ja klar, aber es gibt ja solche und solche Typen. Einmal die Leute, die mit solcher Kritik, also die wirklich über, also die wirklich hart ist, eher überhaupt nicht mehr funktionieren, und dazu gehöre ich ganz sicher. Oder zu den Leuten, die dann aufgebaut werden müssen und die dann eher über Lob oder halt auch, wenn nur was Kleines geschafft ist, über kleine Anerkennung wieder hochkommen und dann ihre beste Leistung abbringen. Und ich glaube, da zu diesen, zu dieser Kategorie zähle ich mich. Über Lob kommen.
Ja, also das, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt, also ich glaube, wenn ich einen Fehler mache und mich schnauzt einer an, dann bin ich, glaube ich, auch einfach so ignorant, dass ich dann halt einfach auf Durchzug schalte. So, also wenn ich einen Fehlpass spiele und einer brüllt, nein, da darfst du nicht hinspielen und so weiter, dann und so weiter. Und oft erzählen dann Leute, also ist das immer so schlaue Leute, die suchen nach Lösungen, dumme Leute, die suchen einen Schuldigen. Also dumme Leute sagen, du hast das falsch gemacht, weil du das nicht gemacht hast und da hättest du hingucken müssen und der war frei. Also sozusagen in der Vergangenheit. Das ist mir ja egal, das ist, der Ball kommt ja nicht wieder zurück, ich kann das ja nicht nochmal. Ist nicht wie bei Formel 1, wenn man einmal so zurückspulen kann im Einzelspieler. Ja, das ist halt, man muss halt irgendwie denken, wie kann man das ändern? Warum ist der Fehler passiert? Und wie kann man das ändern? Und da, wenn ich halt so diese Kritik, die bekommt man öfter mal ab, sag ich mal, das wirkt bei mir halt sozusagen überhaupt nicht, halt nicht im positiven Sinne und ich würde auch sagen, nicht im negativen Sinne.
Ja, wie gesagt, da ist jede Persönlichkeit, glaube ich, unterschiedlich. Und es wäre natürlich extrem gut, wenn wir hier sogar vielleicht drei verschiedene Charaktere sitzen hätten und ich glaube, das haben wir auch. Weil das ist natürlich nicht nur aus sportlicher Sicht vielleicht interessant, sondern halt auch im Leben. Ob man da eher wirklich so wie Ole auf Durchzug zieht oder sich ja auch vielleicht zu viele Gedanken macht. Oder vielleicht so wie Max jetzt.
Ja, also ich bin auch schon scharf am Überlegen, was für eine Kategorie ich mich einordnen würde. Also was halt natürlich ist, es gibt ja, wie du auch gesagt hast, Mannschaftssportdruck. Situationen sind ja was ganz anderes als Individualsportdrucksituationen. Also, wenn ich jetzt auch auf die Mannschaftssportarten eingehen, ohne dass das jetzt so blöd klingt, muss ich sagen, dass ich, ja doch schon, also ich kenne es doch. Und zwar, als ich halt mal in einer Mannschaft gespielt habe, in der nicht ich nicht irgendwie der große Mann war, so, sondern halt wirklich einer von vielen, da hast du halt wirklich, wenn du halt mal den Ball hast, ich rede jetzt über Basketball, dann machst du dir halt selber den Druck, okay, ich habe jetzt nur eine ganz begrenzte Chance, was draus zu machen. Und da hat bei mir früher, würde ich sagen, vor allem der Ansatz dominiert, ich will keine Fehler machen. Und das ist kein guter Ansatz. Denn ich sag mal so, wenn du in einem Mannschaftssport keine Fehler machen willst, dann bist du vielleicht ein neutraler Faktor, aber du bist auf jeden Fall kein positiver Faktor. Weil gerade im Basketball zum Beispiel, wenn man jetzt ein 5 gegen 5 spielt und ich als fünfter Spieler einfach keine Fehler machen will, werde ich nicht werfen, nicht zum Korb ziehen, keine riskanten Pässe spielen, sprich nichts machen, was meinem Team einen Mehrwert geben kann.
Und am wenigsten Fehler machen, wenn man auf der Bank sitzt.
Genau. Deswegen, also ich würde sagen, im Mannschaftssport war ich immer einer, der versucht hat, Fehler zu vermeiden. Jetzt Insider wissen warum, aber weil ich lange keinen Mannschaftssport gemacht habe, würde es mich sehr interessieren, wie die Entwicklung, die ich im Einzelsport, wie im Darts, in Drucksituationen gemacht habe, wie die sich, oder beziehungsweise wie ich mich vielleicht in Zukunft in Mannschaftssport-Drucksituationen verhalten würde. Denn ich glaube, dass ich so ein bisschen beides vermische. Also ich brauche auf jeden Fall auch diese Anreize von außen, sowohl negativ als auch positiv. Aber ich weiß es halt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumindest weiß ich, wie es bei mir war. Wie es jetzt ist, müsste man herausfinden in einer nächsten Fußballsaison zum Beispiel.
Vor allem, was mir gerade klar, also auch nochmal klar geworden ist, dass halt wirklich diese Fehlervermeidung.
Genau, darauf wäre ich nämlich jetzt auch nochmal.
Diese Fehlervermeidung, die verhindert, dass man halt auch besser werden kann. Und wenn du halt die ganze Zeit nur sagst, ich möchte keinen Fehler machen und fokussierst dich nur da drauf, dann kannst du halt auch nicht sagen, so, jetzt habe ich mit dem Ball nach vorne gespielt, aber der wurde vom Gegner halt gestoppt. Dann mache ich vielleicht beim nächsten Mal noch einen Haken und spiele den dann erst oder versuche mal einen Seitenwechsel oder was weiß ich. Aber das wäre halt wirklich dann, natürlich, jetzt kann man leicht drüber reden, aber da war ich halt nicht in der Lage dazu, sowas dann wirklich auch umzusetzen. Und das war komisch und wie gesagt, auf so eine Fußballsaison wirklich nochmal mal gucken. Und ob man das wirklich mal ein paar Jahre wieder macht.
Ja, aber wirklich dieser Punkt, Fehler zu vermeiden, ist, glaube ich, das, was natürlich, es gibt natürlich im Beruf, ist es vielleicht wirklich was anderes. Wenn du, ich sag mal, einfach nur etwas schaffen musst und dieses Etwas steht schon fest, ich sag mal, zum Beispiel eine Rinne zu Ende setzen, da ist es vielleicht gut, dran zu denken, Fehler zu vermeiden, würde ich jetzt schätzen, weil du ja nicht mehr machen kannst, als von dir erwartet wird.
Mehr als gerade geht nicht.
Genau, im Sport ist es allerdings so, würde ich sagen. Ich sag mal, wenn du als 10. Mann im Basketball oder so eingewechselt wird und nicht viel von dir erwartet wird, dann sollte man wirklich in den Drucksituationen nicht nur versuchen, Fehler zu vermeiden, sondern wirklich in der limitierten Zeitdruck, den man hat, vielleicht versuchen, mehr zu schaffen, denn auch durch Fehler lernt man dann am Ende.
Ja, ist auch wirklich so die Frage, wie risikobereit ist man dann in diesen Momenten? Mhm. Also vielleicht auch, weil wir jetzt, haben wir jetzt eine Schnittmenge, einen Sport, den wir alle wohl betreiben, ist halt Darts, wie risikobereit ist man?
Mhm.
Ist man immer bereit, so ein, vielleicht bin ich das auch mehr als ihr, weil ich zu dumm bin, die Wege zu rechnen, dass ich dann einfach mal risikobereit bin und denken, ich spiele jetzt einfach mal doppel oder sowas. Mhm. Was ich sehr, sehr gerne gemacht habe.
Ja, das stimmt.
Und auch schon öfter mal funktioniert. Mhm. Aber ist auch vielleicht ein, zweimal falsch gelaufen und hat dann schon diverse betagte Dartspieler, die sich das angeguckt haben, und auch euch zum Stirnrunzeln veranlasst.
Das stimmt.
Ja. Ja. Ja, ist interessant. Also, ich meine, ich bin sehr Darts interessiert im Darts von, wie man da von Risikobereitschaft sprechen kann. Aber klar, es gibt gewisse Konstellationen, in denen man riskant vorgehen kann. Ja klar, auf jeden Fall. Ja, eine Sache, das ist für uns als Podcast und unserem Rahmenthema Bier vielleicht jetzt nicht das schönste Thema, aber es gibt ja auch wirklich leider den Fall, dass man Druck auch mit anderen Mitteln versucht, irgendwie auszuweichen oder Druck zu vergessen, gerade Druck im Leben. Versuchen viele ja auch mit Alkohol, müssen wir auch mal dazu sagen.
Deswegen gibt es beim Darts auch einen Dopingtest, ob die sich irgendwie Marihuana reingepfiffen haben, dass die ruhiger sind. Aber das ist wirklich so.
Okay.
Oder die müssen doch pinkeln danach, oder nicht?
Mittlerweile fast in jedem Sportstand.
Ja, also
wahrscheinlich sogar beim Schach.
Ist für mich...
ja, das glaube ich nicht.
Doch.
Da muss ich sagen, obwohl ich mich selbst als schon kleinen Experten bezeichnen würde, weiß ich nicht so genau, weil ich habe da bei gewissen Turnieren, kann ich vielleicht gleich noch ein Wort zu verlieren, auch schon erlebt habe. Johnny weiß, glaube ich, was ich meine. Aber ja, leider ist es natürlich auch in unserer Gesellschaft so, dass man durch die Flucht zum Alkohol vor der Druck bei der Arbeit, vor dem Druck in der Familie vielleicht auch, es gibt verschiedene. Wir haben ja gesagt, wie viel Druck es auch gibt, auch fliehen mit anderen Methoden. Und da sind natürlich so Sachen wie Alkohol natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Und Druck, daran kann man groß werden, man kann aber auch dran scheitern und daran kaputt gehen.
Jetzt hätte ich gerne mal Dr. Michael Hase
gehört,
was er jetzt zu unserer Runde hier gesagt hätte. Denn ich denke mal, wir haben schon ziemlich viel aufgearbeitet, was wirklich das Thema Druck betrifft und auch was da wirklich alles dranhängt. Und Druck kann teilweise dann auch das Leben zerstören. Mhm.
Muss man nicht. Ja, man muss halt in der Lage sein, mit dem Druck umzugehen. Und wenn man das nicht ist, dann macht man halt den falschen Sport. Da muss man, keine Ahnung, jetzt mal ganz platt gesagt, Yoga machen oder so. Wenn man keinen, ja, ist ja so, wenn man keinen Druck haben möchte und damit nicht so ordentlich umgehen kann, dann muss man halt was anderes machen. Und wenn man im Beruf keinen Druck haben möchte, dann gibt es gewisse Jobs, wo man halt keinen Druck hat. Ich hab's ja gesagt, also das, was ich nicht machen wollen würde, monotonen Job, immer machen, Fließband. Da hat man relativ wenig Druck.
Obwohl du da ja auch unter Zeitdruck, also da willst du
ja aber wenn man da, unter Druck stehen. Ja, vielleicht zwei Jahre, aber wenn du das irgendwann kannst, so zack, zack, zack.
Ja, natürlich.
Dann, da fühlt man sich dran. Oh, oder am besten geht man in Staatsdienst, weil hat man überhaupt keinen Druck, wenn man erstmal verbeamtet ist. Ja, weil Unfähigkeit ist kein Dienstvergehen.
Ja, kann gut sein. Ja. Zeit, wollte ich auch nochmal drüber sprechen.
Ja.
Mit Druck hat es eigentlich nicht viel zu tun, aber jetzt wurden ja die Uhren letzten Samstag umgestellt. Ja. Die Sommerstühle werden wieder nach hinten gestellt, also auch die Uhr eine Stunde zurück und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das noch erleben werden, dass die Uhren nicht mehr umgestellt werden.
Okay.
Ach. Und wie habt ihr damit überhaupt schon mal, weil viele sagen ja immer, obwohl es ja wirklich nur eine Stunde ist, dass das manchen wirklich eine ganze Woche, dass das hinterherhängt und dass die gesundheitliche Probleme davon bekommen können. Und dass man auch
Schlafstörungen... Dann sollen sie sich in der Woche Urlaub nehmen, meine
Fresse. Nee, aber dass man auch Schlafstörungen von sowas bekommen kann. Mhm. Ist das überhaupt ein Gedanke? Sind das Gedanken bei euch? Merkt ihr überhaupt davon was?
Ja, also was ich...
Fang ruhig an,
was, ja. Danke.
Gerne.
Was ich hatte ist, ich habe damit normalerweise nicht so wirklich Probleme gehabt, weil es ist vor allem immer am Wochenende, wenn man also eine Stunde weniger hat, dann wacht man halt eine Stunde weniger früher auf.
Ja, was immer. Ich hatte sozusagen irgendwie das Gefühl, es war immer eine Schulzeit, aber vielleicht vertue ich mich auch.
Ist doch immer von Samstag auf Sonntag.
Ja, okay, aber ich habe es in meiner Schulzeit dann am stärksten gemerkt, aber ich komme gleich.
Ja, genau.
Ja, in der Schulzeit merkt man es wirklich am stärksten, wenn man so einen geregelten Tagesablauf hat. Nur, es war einmal, das ist ganz oft in den Osterferien.
Okay.
Und da ja, also bin ich meistens...
Von dem eine Stunde weniger, die du
quasi Ja, richtig. Eine Stunde weniger ist meistens in den Osterferien. Und das heißt natürlich, dass es danach extrem lange hell ist. Habe ich recht? Ja.
Korrekt. Ja.
Weil Umstellung auf Sommerzeit, das heißt, es ist abends sehr, sehr lange hell. Also dann ist es noch bis 18 Uhr hell im Ende März oder so. Mhm. Und merke ich das vor allen Dingen, weil wenn man im Urlaub ist, dann hat man so ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Und wenn man dann wieder in den normalen Tagesablauf reingeht, dann denkt sie so, Gott, ist das noch hell. Meine Hausaufgaben, ist ja noch 17 Uhr oder so. Und dann guckt man, dann irgendwann hat man ein bisschen was gemacht, guckt auf die Uhr, und dann sieht so, ja, es ist 2 Stunden dunkel, und dann sieht man, oh, 11, scheiße. Und es ist unglaublich spät. Und man ist halt so aus diesem Tag so ein bisschen rausgeworfen, aber ich finde sehr, sehr scheiße, wie wenn jetzt die Uhr umgestellt wird, weil für mich ist ab dann Winter, weil ab dann ist es schon um 5 Uhr dunkel. Das heißt, meistens vorm Feierabend. Also komme ich im Dunkeln nach Hause und dann ist für mich auch einfach... dann ja nicht mehr. Also ich fahre jetzt gerade noch so im Dunkeln los, ich bin gerade auf der Grenze. Und dann habe ich ja wieder sozusagen eine Stunde Luft, wo ich im Hellen losfahre.
Das ändert sich ja auch wieder im Laufe.
Im Laufe der Zeit wird es dann wieder dunkler.
Schließe ich daraus, Ole, dass du ein Verfechter der, in Anführungszeichen, Sommerzeit bist?
Ich weiß es nicht. Also wenn man jetzt darüber sprechen will, was ist die richtige Zeit, muss man eigentlich sagen, meine Mutter sagt immer, ich bin für die Winterzeit, weil das ist die echte Zeit, weil früher hatten wir nur die Zeit.
Das habe ich auch schon
heute und gehört. Und da habe ich gesagt, ja, aber Zeit ist doch relativ, Relativitätstheorie. Zeit ist komplett egal. Zeit ist relativ. Man kann das eigentlich so machen, wie man möchte, weil Zeit ist sowieso subjektiv. Du musst dich halt nur, wenn du eine Welt haben möchtest, wo Leute zusammenarbeiten, irgendwie auf was einigen, dass wenn du sagst 12 Uhr mittags, dass selbst alle wissen 12 Uhr mittags. Und ja, ich glaube, ja, ich finde die Zeitumstellung generell gut, weil ich die Sommerzeit sehr geil finde, Weil das sind doch wirklich die geilsten Tage im Sommer, wenn das dann bis 10:30 hell ist und man schön draußen sitzt mit Kumpels gegrillt hat.
Ja.
Fleisch. Dann halt ein geiler Abend ansteht.
Ja.
Und natürlich muss man auch bedenken, dann ist es auch um 12 Uhr noch sozusagen eine Stunde länger warm.
Mhm.
Also das ist ja nicht nur der Aspekt vom Licht, sondern die Wärme bleibt ja auch eine Stunde länger.
Mhm.
Und was würde es uns bringen, wenn im Sommer die Sonne nicht um 4, sondern um 3 aufgeht? Weil so wäre das dann.
Ja.
Wobei, man könnte die Party dann ja so nach hinten verlegen, dass man dann wieder am Hell...
Ja. Es gibt viele Möglichkeiten.
Egal, das wäre vielleicht eine Option, wenn wir die Winterzeit behalten, aber das hoffe ich nicht. Wenn schon, würde ich die Sommerzeit behalten.
Ist, glaube ich, auch so abgestimmt.
Wobei das natürlich auch arg wäre, wenn es dann im Winter erst um 9 Uhr hell wird. Das wird dann zum Beispiel, das wird eine sehr große Umstellung in Deutschland bedeuten, weil
ja, klar,
das wäre dann so 9:30 Uhr
um 9 Uhr anfangen.
Dann wäre zum Beispiel die erste Schulpause, die ja immer bei uns 10:50 oder so losging, im Dunkel.
Ja, wir würden halt auch erst um 9 Uhr anfangen zu arbeiten.
Ich weiß. So. Und dann wäre das zum Beispiel im Dunkeln und das wäre eine riesige Umstellung für die Lehrer, für die Pausenaufsicht, wenn das im Dunkeln ist. Weil eine Pause im Dunkeln gab es noch nie.
Ja.
Und das gibt natürlich Risiken, die es sonst nicht gibt. Da müsste man Laternen auf den Schulhöfen bauen, weil irgendein dummes Kind wahrscheinlich irgendwo umgeknickt wäre. Und das wird einfach Risiken. Deswegen, ich finde die Zeitumstellung generell gut, dass man sich sozusagen die Rosinen rauspickt. Aus unserer Zeit ist man dass man die Sommerzeit im Sommer hat und die Winterzeit im Winter. Und so schlimm ist die Zeitumstellung doch wirklich nicht.
Ja. Du hast wirklich sehr, sehr viele Punkte behandelt und mir bleibt echt nur noch eine Sache übrig, die ich dazu sagen will. Und zwar finde ich einfach, abgesehen von den Vorteilen, die es für arbeitende Leute hat und länger warm, länger hell, früher hell etc., all diese Vorteile, finde ich, es ist eine lustige Abwechslung. So, ich find's irgendwie nett, es gehört irgendwie zu unserem, was heißt Leben dazu, aber dass du halt so zweimal im Jahr so diese 3-4 Tage hast, in denen du entweder kacke, es ist schon wieder so, ist es denn wirklich schon so spät, oder halt die Tage, ach, ich kann noch ein Stündchen länger liegen bleiben, es ist ja doch erst so und so viel Uhr. Ich finde, das ist einfach eine witzige Abwechslung gewesen. Vielleicht, wenn ich auch irgendwann wirklich berufstätig bin, denke ich mir dann vielleicht auch das irgendwie anders. Aber ich fand es einfach immer amüsant oder was ist einfach schön. Gestern, als ich zur Schule gefahren bin, war es noch dunkel. Heute fahre ich zur Schule, ist es wieder hell. So einfach so dieser... Ja. Ich fand, es ist einfach eine nette Abwechslung.
Das gefällt mir auch, ehrlich gesagt.
Das ist einfach was, weil es dieses... Es ist einfach mal was, was sich halt wirklich ändert. Und es kommt jedes Jahr wieder. Aber ich muss auch sagen, die Sommerzeit mit den schönen Abenden, mit einem Bier im Abendrot, die bietet uns nur die Sommerzeit. Und ein rotes Bier, um die Überleitung perfekt zu machen, hatten wir ja heute auch in der Folge dabei. Wenn, Jonas, du nichts mehr zur Sommer- oder Winterzeit sagen willst.
Nee, zur Sommer- oder Winterzeit würde ich gar nichts mehr sagen. Aber wir können erstmal die Bierwelle machen und dann komme ich noch mit einem Hammer.
Okay.
Mit einem Hammer.
Wir haben das schon so angekündigt, du hast jetzt ganz schön Druck, mein Lieber.
Wo wird dir wieder...
Also, da brauche ich aber gleich... ich komme über Lob, also wisst ihr gleich, was ihr sagen.
Du Arschloch.
Ja, genau,
also,
genau so.
Wo wir aber kurz beim Irish Red Ale von Kilkenny stehen bleiben. Wie gefällt's euch?
Ja, also ich bin davon jetzt nicht so unbedingt überzeugt, also ich find's jetzt nicht so lecker.
Ja.
Aber ich man kann es trinken und so weiter. Ich würde das da nicht gezielt nachgreifen. Aber wenn das am Tisch steht, dann würde ich es auch nicht ablehnen.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich positiv überrascht. Denn in der letzten Folge, als wir Kölsch hatten, muss ich sagen, war der Nachgeschmack echt herber als gedacht. Und hier, finde ich, ist der Nachgeschmack fast null. Und man kann das so runtertrinken. Und
also das Red Ale, ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es nur 4,2% hat, was.
Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch im Nachgeschmack mild.
Was ein recht geringer Wert ist für unseren Podcast. Es könnte sogar der Niedrigrekord sein.
Mhm.
Jonas, Statistik.
Kann ja.
Gut, ich würde unter 4,5.
Fast schon Radler.
fast schon Radler. Ich muss sagen, dafür ist es immer noch echt herb. Könnte daran liegen, dass ich vor dem Podcast ein Kaugummi hatte. Dummer Fehler meinerseits.
Ja, fand ich auch.
Also aber dafür, dass es...
Du hast einen Salat gehabt.
Dafür, dass es 1,5 Prozentpunkte weniger hat als andere bayerische Biere, natürlich ganz andere Machart, oder nicht andere Machart, aber andere Art des Bieres, ist es immer noch recht herb. Also, ja, da kann man immer noch besser zu einem Guinness greifen, würde ich sagen.
Aber
ja.
Guinness ist wieder was ganz anderes.
Ist was ganz anderes, aber weil ich hier halt Guinness auf der Packung stehen sehe. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt so ultra schnell improvisieren können, aber ich würde gerne noch kontrollieren, ob das Bier wirklich red ist. Haben wir hier...
Ach, ich habe eine Idee, ich kipp dir das rein, du machst den Mund auf und wir gucken, wie
das
ich glaube, aussieht.
Das funktioniert nicht.
Gut. Oh, schade.
Ja, muss mal gucken hier irgendwo. Jetzt kommt aber der Hammer erstmal. So, ich habe heute gelesen, dass, Gläser haben wir wo, warte. Müssten hier irgendwo oben sein, müssen. Das wird alles.
Nicht da in der Vitrine da, Jonas?
In der Vitrine, die wurde, während dieser Wohnwagen bewegt wird. Eieiei, wird. Ist es hier dann recht hin und her gerissen? Oh, hier fällt schon fast auseinander.
Das ist nur ein Salzfeuer.
Ich glaube, das ist eine Information, die nachgeliefert werden muss.
Das wird nach.
Ja. Also, ich bin immer noch für das Gießen.
Ja, soll ich mal machen?
Also, rot finde ich es jetzt
nicht. Also, es sieht nicht so rot aus beim.
Okay. Höfels war rot, ne?
Ja. Höfels war wirklich
karamellrot.
Was ich aber ganz klar sagen muss, dass diese Flasche, die hätten wir super im Winter zur Weihnachtszeit trinken können, weil dieses Design.
Moment, du bist auch so in Weihnachtsstimmung. Das geht mir richtig auf den Sack.
Das macht richtig Bock. Und ich bin noch mehr in Weihnachtsstimmung, denn ich habe heute gelesen.
Weihnachtsmann und Kogaki geht weiter. Nein.
Nee, das dauert aber noch. Ich denke immer so Mitte November. Aber. Eine Wetterexpertengruppe hat sich mit dem Wetter befasst. Und kennt ihr das El Nina-Phänomen?
Nein.
Wahrscheinlich nicht, sonst hättet ihr jetzt auch nicht so Fragen geguckt. Und das El Nina-Wetterphänomen sagt, dass in Südafrika, also in Afrika generell und in Südamerika, in den November- und Dezembermonaten eine extreme Dürre herrscht. Und dass dort kaum Niederschlag kommt. So, das ist jetzt ja...
Würdest du 2020 passen?
Wäre jetzt ja für uns erstmal egal. An sich, weil... denn wir...
Wettertechnisch,
genau. Denn wir bekommen genau das Gegenteil. Wir bekommen nämlich extrem kalte Temperaturen
wenn's
massig
da nicht,
Schnee.
Wenn es da nicht runterkommt, kommt es bei uns runter.
Genau, massig Schnee. Und das liegt auch an den... verschiedenen Strömen, die dann wieder anders sind. Dieses El Nina-Phänomen gab es das letzte Mal 2010 und 2010 war auch der letzte Winter,
wo man auf dem großen Fluss in unserer Stadt, der Hase, die Hase ist lang, kann, können überall wohnen, Eislaufen konnte.
Und wo auch wirklich viel Schnee runter. Da war sogar wirklich Heiligabend war weiß.
Weiße Weihnachten. Also ich und muss sagen, interessantes Phänomen. Mich erinnert sowas leider immer so ein bisschen daran, wenn beim Formel-1-Rennen wieder gesagt wird, es regnet auf jeden Fall, es kippt ein Regenrennen, dann kommt nie ein Regenrennen. Also wenn wir jetzt hier sagen, es kommt eine weiße Weihnacht, dann, wie man Neu-Jugend-Internetsprache sagt, dann jinxen wir wahrscheinlich eine weiße Weihnacht. Aber Jonas, ich würde mich natürlich sehr freuen.
Ich
und wenn
auch.
Dieses Phänomen wirklich...
Und so ein richtiges, so richtig perverses Schneechaos. Das würde richtig zu 2020 passen. Jetzt nochmal richtig Corona, mit komplett und wegen Corona können die Salzschiffe nicht ablegen. So. Und wir schneien hier ein und das Leben steht auch 2 Wochen noch im Winter still.
Die Maskeneisen von dem Atem,
von innen zu.
Oh, das erinnert mich.
Man atmet in die Maske.
Das erinnert mich an Star Wars Teil 5, weißt du? Wo die auf Hoth sind, auf diese Eiswelt. Ihr wisst das?
Ja.
Teil 5. Da hat er auch so eine Maske auf und da ist alles voll.
Ja, auf voll jeden Fall. Jetzt haben wir, das war Folge 31 und bis Weihnachten haben wir noch 8 Folgen, einschließlich der Weihnachtsfolge. Und wir hoffen mal, dass es am 24. schneien wird.
Ja, da müssen wir uns aber links...
Elina, sei Dank.
Ja, und ich hoffe, dass ich dann... nach diesem unglaublichen Wetterphänomen noch ohne meine Schwimmskills auspacken zu müssen, hier aus dem Wohnwagen wieder rauskommen.
Das wäre natürlich gut. Das Optimum. Ja, wir verabschieden uns von dieser Folge. Hoffen, dass ihr auch an den zukünftigen Drucksituationen ja brillieren werdet, auch ohne danach zu einem Kilkenny greifen zu müssen. Nein. Wir verabschieden uns von dieser Folge, wünschen euch ja eine gute Woche und bis dahin. Ciao.
Ciao.